folge deinem himmlischen Ruf.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem ganz neuen Beitrag bei uns im Berufungskongress. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Steffen Lohrer sprechen dürfen. Lieber Steffen, du bist ja Coach für innerer Frieden und Erfolg und Gesundheit. Du machst auch noch viel, viel mehr. Ich mag das immer gar nicht, dass ich so viel schon einleitend sage, weil es geht ja eh um den Berufungsweg. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo Lisa, hallo Andi. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
Ja. Ja, also genau, danke an der Stelle und wie schon gesagt, erzähl uns doch mal was von deinem eigenen Weg. Wir haben es eingangs eh schon gesagt, so die Eckpunkte, die wichtigsten, sage ich mal, nicht Daten, aber Erlebnisse, die dich auf deinen Weg geführt haben, sagen wir mal so.
Ja, gerne. Ja, ich komme eher aus der wissenschaftlichen Ecke. So nach dem Wirtschaftsingenieurstudium bin ich in einen Familienbetrieb. Da ging es um Sicherheitstechnik und da war ich 8 Jahre Geschäftsführer, Gesellschafter und irgendwann wurde es mir aber ein bisschen langweilig. Ich wollte immer wieder neue Herausforderungen und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Unternehmensberatung und da mache ich heute noch, bin ich heute noch für Strategie und Akquise zuständig, habe viele Leute mit reingeholt im Laufe der Jahre und wir kümmern uns um Unternehmenszukäufe und Unternehmensverkäufe. Wenn also jemand einen Nachfolger sucht, weil er zu alt geworden ist, dann ist das so das Richtige. Und dieser Teil ist so ungefähr noch zur Hälfte und dann hat sich im Laufe der Jahre immer mehr ergeben, dass ich in so eine Art spirituelle Dimension noch reingerutscht bin. Und da gab es eben verschiedene Erlebnisse. Vor 20, 25 Jahren hat das alles angefangen. Zum einen, dass ich sehr viel Stress hatte, weil ich damals mehrere Firmen parallel aufgebaut hatte und war in einem richtig großen Hamsterrad drin. Mhm. Und irgendwann lag ich nur noch auf dem Boden und habe gedacht, jetzt muss ich was ändern an der Stelle. Und letztendlich habe ich mir überlegt, was kann ich tun, um gelassener zu werden, um das System runterzufahren. Das war so ein Baustein, wo sich was geändert hat an meinem Weg. Und der zweite Baustein war, glaube ich, 2005, als ein Freund von mir krank wurde und dann überall Metastasen hatte und wir gemeinsam zu einem Heiler in Südamerika flogen. Und tatsächlich ist er dort auch geheilt worden. Nicht nur er, sondern auch andere, die ich dort erlebt hatte. Und das war so eine Welt für mich als Wirtschaftsingenieur, die ich überhaupt nicht kannte. Da habe ich Riesenzweifel gehabt an allem in dem Moment. Und ja, die Quintessenz aus diesem Stressthema und aus dem Heilerthema war, dass ich dann durch die ganze Welt gereist bin. Ich war bestimmt 12 Mal in Indien. Ich war in ganz verschiedenen Ashrams, bei Maya-Ältesten, bei Mönchen. Und ich wollte einfach diese andere Dimension kennenlernen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist was, ich weiß es aber nicht, ich kann es nicht messen, aber da muss was sein. Und das war ja sehr, sehr bereichernd auf meinem Weg, dass ich diese Ebene auch noch kennengelernt hatte. Und jetzt ist es einfach so eine Mischung. Jetzt gibt es nicht mehr das und das, sondern es ist alles verflochten irgendwie. Denn alles ist eins. Da gibt es nicht nur Spiritualität und Unternehmen, sondern das ist ein Flow letztendlich. Und da ist nichts besser und da ist nichts schlechter, sondern das Leben fließt jetzt einfach durch mich durch. Und ich genieße es.
Das sieht man auch an der Ausstrahlung bei dir, ja. Und es ist ja auch schön, oder es wäre ja auch wünschenswert, wir würden das endlich nicht mehr getrennt sehen, oder? Also, du sagst das Ganze.
Ja, absolut, weil am Ende ist es auch nicht getrennt. In jedem Job bin ich mit Menschen, habe ich mit Menschen zu tun, in fast jedem Job. Und da zeigt sich's eben, ob ich in meinem Herzen bin oder ob ich im Ego bin. Und je nachdem, von wo aus ich spreche, erreiche ich den Menschen auch oder auch nicht. Und von daher muss ich mich nicht verstellen, um im Job jetzt besonders spirituell zu sein, sondern wenn ich in meinem Herzen bin, dann bin ich meistens auch im Job ganz anders und auch erfolgreich, wenn es um Menschen geht. Weil theoretisch, praktisch geht es nämlich fast immer um Menschen. Wenn ich so zurück überlege, im Studium dachte ich, man muss super viel Wissen aneignen, habe hier Bücherschränke voll mit mit Wissen, die hier stehen, aber letztendlich ist es wirklich der Umgang mit Menschen. Wie bin ich in mir gefestigt und wie gehe ich mit anderen Menschen um? Das ist das, was am erfolgreichsten macht und am glücklichsten macht, wenn ich das kann. Ja.
Das sind so, ja, sind wir vielleicht eh schon bei Ansätzen, so in dieser neuen, im neuen Unternehmertum. Also man merkt es ja auch so, Unternehmen stellen um oder sie werden vielleicht sogar schon ein bisschen gezwungen, auch umzustellen. Also früher ist man so dieses, oder immer noch natürlich dieses Absatzorientierte und dieses aggressive Kundenverhalten, Akquise mit Druck. Und ich glaube, so diese neue, also da kannst du wahrscheinlich was dazu sagen, aber so diese neue Philosophie wäre eher so diese Sogwirkung zu entstehen lassen und mehr Menschlichkeit reinzubringen, mehr auf Lieferanten schauen, mehr was würdest du jetzt so in diesen Unternehmen raten, also wenn man wirklich schon in einem guten Bereich, also ein großes Unternehmen führt?
Ja, also letztendlich gab es diese Erkenntnisse auch schon vor 10 oder 20 Jahren, aber die wenigsten haben es umgesetzt an der Stelle. Es gab aber ein paar ganz gute Trainer, die das immer wieder untersucht haben und zum Beispiel, ich glaube, über Anthony Robbins liefen verschiedene Studien, auch über Harvard liefen Studien, dass sie dann mit Vertrieblern mitgegangen sind und geschaut haben, was machen die guten Vertriebler anders, die mehr als eine Viertelmillion Dollar verdient haben. Und da war es immer das Gleiche. Die waren besser vorbereitet, die haben es connected mit den anderen Menschen, die haben irgendwas gefunden, was gemeinsam war. Dadurch war das Gespräch auf einer ganz anderen Ebene und sie haben nach Bedürfnissen gefragt. Was brauchst du denn? Und ich denke, das ist heute eigentlich fast immer noch so, nur dass es heute auch öfter in den Köpfen ist. Und vor allem die Meditation hat in den großen Firmen wirklich eine gute Position gefunden, weil es inzwischen viele Studien gibt. Und die Studien sagen aus, dass man durch Meditation ein besseres Immunsystem hat, geistig fitter ist, dass man ruhiger ist, gelassener ist. Und das war das Wichtige wohl für die Unternehmer. Viel weniger Ausfalltage. Die Produktivität steigt also. Also war für die Unternehmer klar, wow, wenn es da Studien gibt, dann sollten wir das den Mitarbeitern so ein bisschen beibringen. Das war so mit Jon Kabat-Zinn, also diese Mindfulness-Based Stress Reduction, diese Achtsamkeit, Meditation. Und das merke ich in großen Unternehmen, dass es so ein bisschen mehr Einzug hält und dass es dadurch ein bisschen menschlicher wird, weil es so auch nicht mehr lange weitergeht. Wir sind so schnell in der Taktung, dass die Menschen gar nicht mehr mitkommen. Es gibt so viele To-Dos und E-Mails, die zu beantworten sind und Wiedervorlagen, das schaffen die Menschen gar nicht mehr. Jetzt kommen Quarantäne, Krankheiten, da muss man für Arbeitskollegen noch einspringen. Also ich habe sehr, sehr viele Menschen, denen wächst das über den Kopf, sind kurz vorm Burnout. Und mit meiner Stiftung machen wir ja auch Burnout-Camps. Da gibt es immer mehr Bewerbungen. Von daher wird jeder irgendwie gezwungen, nach innen zu schauen und zu schauen, wie kann ich damit umgehen, mit dieser irren Welt im Außen, die eine ganz hohe Schlagzahl hat. Wie kann ich das Auge im Sturm des Tornados bleiben, egal was im Außen passiert? Und dazu werden wir jetzt gezwungen. Das ist per se nicht unbedingt schlecht, auch wenn es nicht einfach ist.
Ja. Was ist das Rezept, um im inneren Frieden zu bleiben? Einmal ja, Meditation. Aber gibt es da noch was, was du sagst, das ist so wichtig, dass ich da im Auge des Sturms sozusagen, da ist es ja eh ruhig, im Auge des Sturms bleiben
kann? Ja, also Rezepte gibt es von ganz unterschiedlichen Seiten, je nachdem, was einem liegt. Mit meinen Klienten halte ich es meistens so, dass es erstmal darum geht, wie ist die Einstellung. Wir schauen uns mal die Kindheit an, dann geht es in Glaubenssätze. Und gerade in den Burnout-Camps ist so meine Erkenntnis, der Hauptglaubenssatz dahinter, bevor Burnout kommt, ist, ich bin nicht gut genug. Ich schaff's nicht, ich kann's nicht, ich bin Versager, ich bin wertlos. Das sind alles solche Sätze, die der innere Richter immer wieder sagt. Und das auch bei Top-Unternehmern, also bei richtig guten Leuten. Aber oftmals sind die in einem Familienumfeld aufgewachsen, dass der Vater vielleicht schon erfolgreich war und dann wollten sie es gleich machen und in die Fußstapfen treten. Und das manchmal ist die Latte eben ziemlich hoch. Und dann hat man den Glaubenssatz, ich schaff's nicht, bin ich gut genug, setzt aber trotzdem die Latte sehr hoch, weil man das ja erreichen will und ist dann unzufrieden über sich selbst, weil man es nicht immer schafft, weil man nicht immer Erfolg hat, weil man nicht perfekt sein kann in der heutigen Zeit. Und dadurch kommt dann diese Antriebslosigkeit, weil man sieht, wow, da ist so viel zu tun, ich schaff's sowieso nicht wie mein Vater im Unterbewusstsein. Und dann geht man irgendwann auf. Und ja, also von daher Glaubenssätze anschauen, was glaube ich über mich selbst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann gibt es natürlich verschiedene Philosophien, um wirklich in Hingabe zu sein. Wo in dem Moment, wenn mir klar ist, dass ich nicht der Handelnde bin, dass ich nicht dieses Ego bin, was mir glaubt, alles zu können und aktiv zu sein und das Tollste zu sein. Wenn ich das realisiere, dass das Ego eher eine Illusion ist, dann fließe ich mehr mit dem Leben. Dann weiß ich, okay, hier lebt sich die Quelle selbst durch mich und hat hier Spaß dabei bei den verschiedenen Reaktionen und Erlebnissen. Und das ist okay, dann bleibt man dabei. Und dann fühlt man so sich so rein und ist dann viel mehr in Hingabe und in dem Flow mit dem Leben. Und das ist eine sehr schöne Sache. Dann nimmt man auch nicht alles so ernst, was draußen passiert. Ja. Und es gibt zig andere Methoden. Vielleicht noch eine erwähnt, Trigger-Transformation, dass man überhaupt erstmal erkennt, was im Außen mir Energie zieht. Es gibt ja immer so 2-3 Haupttriggerpunkte. Beim einen ist es, wenn jemand kritisiert, beim anderen ist es, wenn jemand vielleicht faul ist, beim anderen ist es, wenn jemand nicht wertschätzend redet. Und so hat jeder von uns 2-3 Haupttrigger. Und wenn man die beobachtet, vielleicht über ein Trigger-Tagebuch, einfach mal präsent ist, bewusst ist, was zieht mich runter, was zieht mir Energie, was nimmt mir Energie. Und das dann wirklich beobachtet, was passiert, wenn der Trigger kommt. Aha, was ist der Gedanke? Der Gedanke ist, wow, ich bin nicht gut genug. Was ist das Gefühl? Vielleicht Wut. Was ist mein Verhalten? Ah, wenn Kritik kommt, ist mein Verhalten, dass ich mich rechtfertige, zum Beispiel. Wenn ich mir das alles anschaue, wo im Körper ist das Gefühl, diese 4 Fragen stelle, mir das immer wieder anschaue, dann weiß ich irgendwann genau, was meine Punkte sind, wie man mich aus der Reserve locken kann. Und wenn ich das weiß, ist schon mal die Hälfte der Heilung und dann ist die zweite Hälfte der Heilung, indem ich Trigger transformiere und mir einfach in die Vorstellung gehe, wie reagiere ich neu in Zukunft? Was möchte ich anders machen, wenn dieser Trigger kommt, wenn ich kritisiert werde? Bei mir war es dann so, das war nämlich einer meiner Haupttrigger, dass ich dann einfach überlegt habe, dann will ich in Zukunft 2-mal tief atmen, statt gleich zu rechtfertigen und dann statt was zu sagen, eine Frage stellen. Und damit bin ich dann um dieses Rechtfertigen drum herum gekommen und konnte mich auch runterfahren an der Stelle. Und das kann man so in sein System eintrainieren, dass es irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Mhm. Und dann ist man eben im Auge des Orkans.
Das ist dann, wie so Dr. Joe Dispenza auch sagt, so dieses neue Ich kreieren, oder? So, das geht in die Richtung, dass man sagt, man hat Gewohnheiten, man macht immer das Gleiche, man entwickelt auch immer dieselben Emotionen dazu. Und das ist so ein Kreislauf, genau. Und einfach mal probieren, was anderes zu machen. Einfach einmal, auch wenn es teilweise wahrscheinlich keinen Sinn macht, aber einfach mal so, wie gehe ich mit der Situation jetzt mal anders um? Ja. Und dann kann man das wahrscheinlich umkonditionieren, ja.
Genau, man kann fast alles umkonditionieren im Körper. Es braucht einfach ein bisschen Zeit, Wiederholung an der Stelle, wie so immer. Wir haben früher immer wieder Dinge gehört und das ging in Fleisch und Blut über. Wenn wir es 10-mal gehört haben, war es einfach so tief drin, dass es jetzt immer noch hängt. Von daher muss ich, wenn ich eine neue Gewohnheit erlernen will, muss ich auch penetrieren mit Wiederholungen. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man dranbleibt.
Ja, genau. Einfach nicht aufgeben. Also, das ist schon ganz wichtig.
Ich würde nochmal gerne zu den Burnout-Camps zurückgehen, weil mich das sehr interessiert. Ja, weil erstens werden sie immer mehr, aber vielleicht kann man da den Bogen auch noch zum Berufungsthema schlagen. Würdest du sagen, es ist gut, es kann ja sein, im selben Job zu bleiben, oder ist vielleicht da auch schon ein Ansatz, dass ich vielleicht wirklich nur das mache, was mir meine Eltern vorgegeben haben und deswegen auch ins Burnout rutsche? Oder wie siehst du das? Rätst du denen ja, dann weiterzumachen? Bei manchen ist es vielleicht sinnvoll oder manchmal ist auch eine neue Orientierung dran. Kann ja sein.
Ja, es ist letztendlich individuell zu sehen. Ich kann es jetzt nicht über einen Bogen schlagen, aber bei mir war es zumindest so, dass ich schon sehr frühzeitig immer einen Tag für mich genommen habe, wo ich wirklich für mich mein Weltbild nochmal angeschaut habe, wo ich mir überlegt habe, was will ich überhaupt in 5 Jahren? Was will ich beruflich? Was will ich, wo sehe ich mich charakterlich, materiell, gesundheitlich, in Beziehungen? Habe da praktisch so ein Set von Fragen mir aufgestellt und an dem Tag bin ich erstmal irgendwo spazieren gefahren oder habe mich mal sehen lassen, einfach um in die rechte Gehirnhälfte zu kommen, nicht zu sehr in die logische. Mhm. Und nachmittags bin ich dann hier am Fluss entlang gefahren, habe mich irgendwo hingesetzt und habe dann stundenlang einfach fließen lassen und immer wieder überlegt, wo sehe ich mich wirklich? Mhm. Und durch diese Fragen kam ich in ganz andere Ecken, die ich mir vorher nie vorgestellt hatte. Deshalb bin ich dann auch bestimmt 5-mal in neue Jobs oder neue Ideen. Ich habe es vorhin ein bisschen abgekürzt, aber es fing an eben nach dem Studium, dann ging es in Börse, dann ging es in Beteiligung, dann war ich in dieser Sicherheitsfirma 8 Jahre, habe es an meinen Bruder weitergegeben, dann war ich irgendwo in der Schweiz, dann habe ich diese Unternehmensberatung aufgemacht, immer weil ich vorher mich hingesetzt hatte und überlegt habe, was sind wirklich meine Talente, meine Fähigkeiten, meine Interessen, was macht mir Spaß, wo will ich hinkommen? Und dann war es egal, ob ich da von null anfangen musste. Ich habe einfach dann immer die Vision gehabt und habe dann überlegt, was wären jetzt ganz kleine Teilschritte dahin, mit was könnte ich anfangen? Zum Beispiel weniger Stress, habe ich überlegt, was wären ganz kleine Teilschritte. Okay, Meditationskurs, Buch kaufen, Workshop machen, das waren so die Klassiker. Und daraus ergibt sich dann kommt der Flow. Wenn man kleine Teilschritte macht, kommt man automatisch in die Richtung rein. Und bemerkt plötzlich andere Dinge, die dazu passen und Synchronizitäten. Und andere sagen, wow, ist ja Zufall, dass du dann genau den getroffen hast, der so toll meditiert. Nee, es ist kein Zufall. Es ist, weil der Fokus retikuläre Aktivierungssystem hier im Gehirn ausgerichtet ist auf ein neues Ziel, auf eine neue Vision. Und wenn der Fokus ausgerichtet ist, dann sehe ich oder nehme einfach wahr, wenn etwas dazu passt an der Stelle. Wie zum Beispiel, dass dann 2 Wochen nach der Zielplanung, die ich gemacht habe mit Meditation, in meinem Zugabteil jemand war und über Meditation spricht. Das war damals noch nicht aktuell, das gab es selten. Also von daher, diese kleinen Zufälle erkennt man dann einfach und dann fließt das Leben in der Richtung, wenn man einmal für sich den Fokus überlegt und immer wieder revidiert an der Stelle. Also von daher Zeit nehmen, sorry, ja? Nee,
weiter, ja. Gerne, weil es war gar interessant. Du darfst gerne weiterreden.
Ja, also von daher Zeit nehmen, zu schauen, was passt wirklich zu mir, was ist meine Berufung? Und dann kann es sein, dass es sich ständig auch wieder ändert. Bei anderen ist es so, die haben einmal nach dem Studium ihre Berufung gefunden und warum wechseln? Das ist ja ganz okay. Aber jeder sollte selbst immer wieder hinterfragen, bin ich da richtig, wo ich jetzt bin? Macht es mir wirklich Spaß? Gibt es mir Energie oder zieht es mir Energie? Und in dem Moment, wo ich gemerkt hatte, dass mir das eher Energie zieht, habe ich immer wieder einen neuen Fokus überlegt. Was müsste ich ändern, damit es mehr Spaß macht? Was müsste ich an meiner Aufgabenstellung jetzt vielleicht weglassen oder dazu tun, damit ich wieder mehr brenne dafür? Und dieses ständige Hinterfragen hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und da ist einfach, Happiness, whatever is, was immer da ist, ist einfach fein, so wie es ist.
Ja. Oft ist man trotzdem irgendwie so ein bisschen ausgeliefert auch, gell, so, oder man fühlt sich zumindest ausgeliefert, gell, so, gerade in der jetzigen Zeit. Dann man sagt, okay, gut, was gesagt hast, alles, was mir so Energie raubt, ist irgendwie was zu ändern. Aber oft ist es dann so, oh, okay, man kann jetzt vielleicht da gerade mal, oder man glaubt zumindest, man kann jetzt nichts ändern, weil einfach da, ja, keine Ahnung, vielleicht größere Instanzen im Spiel sind. Was wäre da der Vorgang eigentlich? Weil irgendwo, wenn man zum Beispiel im Job ist, okay, man kündigt oder man schafft sich das Bett, da kann man noch ein bisschen mehr tun. Aber oft sind es so große Sachen, gell, wo man einfach sagt, wow, das zieht jetzt richtig. Und da ist man, ich glaube, viele fühlen sich gerade ausgeliefert. Also nicht alle oder vielleicht einige, ja, nennen wir es mal so.
Ja.
Hast du da eher?
Ja, sorry. Ja, das ist ein tiefes Gefühl, dieses Ausgeliefertsein oder in Ohnmacht sein. Und wir kennen das natürlich aus der Kindheit und vor allem in dieser Situation, in der wir jetzt sind, wo hier oben die großen Politiker sind, die aus dem Eltern-Ich zu uns sagen, was wir tun sollen, was wir nicht dürfen und uns Regeln geben und unnötige Regeln teilweise auch, die man überhaupt nicht verstehen kann. Von daher rutschen wir oftmals ins Kinder-Ich, so nach dem Motto, wow, ich bin total ohnmächtig, was soll ich tun? Und sind dann im Schock oder im Freeze-Zustand oder Angst. Und ja, das ist tatsächlich ein großes Problem an der Stelle. Wenn ich etwas nicht ändern kann, dann gibt es einen ganz schönen Spruch, change it, leave it or love it, bedeutet, ich überlege bei jedem Problem erstmal, kann ich es ändern? Und tatsächlich ist es in dieser großen Lage so, dass ich nicht immer was ändern kann. Ich kann vielleicht auf Demonstrationen gehen, ich kann vielleicht mich zusammenschließen und vernetzen, aber so viel mehr kann ich nicht ausrichten. Da ist ein Virus, zumindest wird er detektiert mit einem Test und gibt viele verschiedene Grundlagen und verschiedene Vorschriften. Wenn ich nicht in der Politik bin, kann ich wahrscheinlich nicht allzu viel ändern. Also changing ist die erste Frage. Zweite Frage, leave it. Wenn ich es nicht ändern kann oder will, die Situation, kann ich die Situation verlassen? Ja, dann kann ich überlegen, gibt es andere Länder, wo ich im Moment besser aufgehoben bin? Und ihr seid ja auch schön auf Reisen, ich bin auch schön auf Reisen. Also von daher war das tatsächlich eine Option, einfach mal woanders hin und zu schauen. Und wenn das aber auch nicht geht, das geht nicht für jeden, also change it geht nicht, leave it geht nicht oder will man nicht, dann gibt's nur die dritte Möglichkeit, love it. Nimm es an, so wie es ist. Wenn du es nicht ändern kannst, dann schau, dass du es annimmst, dass es jetzt so ist. Es wird nicht ewig so sein, es wird sich auch im Laufe der Zeit immer wieder was ändern. Und irgendwann wird sich auch ein Moment zeigen, wo man vielleicht da raus kann aus dem Hamsterrad oder raus aus den ganzen Problemen, selbst wenn es jetzt in diesem Moment noch nicht ist. Aber die meisten Menschen kämpfen gegen Windmühlen, indem sie Dinge dauernd angreifen und sich immer wieder aufregen, die sie nicht verändern können. Ja. Wie das Wetter zum Beispiel. Ja, es bringt nichts, den Fokus darauf zu legen, sondern eher zu schauen, wie kann ich in meiner Mitte bleiben.
Ja. Danke, das hast du jetzt sehr gut erklärt. Super, ja. Und das nimmt auch gleich so Druck raus. Man ist ja dann nicht mehr im Widerstand, wenn man jetzt das Love-It-Beispiel nimmt.
Ja.
Ja, also vorher war man da ja noch in einem großen Widerstand und dann wird es ja erst anstrengend. Ja, also fühlt sich sehr
gut. Ja, und man kann, ja, man kann im Love-It aber auch irgendwie dagegen gehen, wenn das die Vorliebe in dem Moment ist, dass man sagt, okay, ich sage Love-It. Das heißt, es ist okay, dass es so ist. Das Leben will es jetzt einfach gerade so. Aber trotzdem aus der inneren Ruhe heraus überlege ich dann, was mache ich jetzt? Bleibe ich einfach hier, relaxed, zu Hause? Oder mache ich was Aktives? Mache ich einen Telegram-Kanal? Oder gehe ich raus in die Welt und gebe Livestreams zu dem Thema? Aber aus meiner Mitte heraus und nicht aus der Wut heraus, aus dem Widerstand heraus. Ja. Damit frisst es mir selbst die Energie weg.
Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ja, auf jeden Fall. Ja. Ist auch das, weiß nicht, ob es jetzt dazu passt, aber auch wenn man zum Beispiel einen Job verlässt, sollte man ja auch immer in Frieden abschließen und nicht da voll wütend weggehen und so, weil sonst wird es ja womöglich im anderen Job wieder begegnen. Also so habe ich zumindest erlebt, bis ich es gelöst hatte. Wie mit einer Beziehung, wenn man die mit Unfrieden abschließt, nimmt man das Thema auch wieder mit weiter, oder?
Ja.
Ja, genau. Ich glaube, die ersten zwei Schritte sind eben eh immer ganz so einfach, sagen wir mal so, dieses Change it und ja, was war das erste nochmal kurz, dieses
Change it oder leave it.
Change it, leave it, genau. Aber viele sind dann wirklich voll drinnen. Also viele sind wirklich so auch mit finanziellen Ängsten verbunden. Also wir bekommen immer wieder E-Mails wirklich aus der Community, dass man sagt, wow, was kann man tun? Ich meine, ich habe diesen Job, will eigentlich weg am ersten Tag. Es ist gar nicht so einfach, manchmal auch sowas zu lesen. Und da wäre der dritte Schritt, weil Change It ist so, wie soll man sagen, also da wäre quasi dieser dritte Schritt jetzt wirklich erforderlich. Und ich glaube, der Schlüssel ist dann wirklich so dieses, okay, den inneren Frieden jetzt wirklich oder diese pure Hingabe. Aber dann kommen ja dann vielleicht Impulse oder es kommen vielleicht Zeichen oder es kommen vielleicht Chancen. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich wichtig, dann, auch wenn es manchmal unmöglich klingt, aber diese Chance zu nehmen, weil das ist so wahrscheinlich der einzige Grund, wie man da rauskommt.
Mhm. Ja, und Schopenhauer sagte damals, Zufall trifft auf den vorbereiteten Geist. Das heißt, andere denken dann immer, aha, da kommt jetzt was und der springt dann drauf und andere sagen, boah, was für ein Glück, was für ein Zufall, dass der jetzt das genau angeboten bekommen hat oder gesehen hat. Das ist aber nicht so, sondern wenn ich vorher den Fokus schon richtig gestellt habe, dann erkenne ich auch die Chancen sehr, sehr viel besser. Und von daher ist es wichtig, offen zu bleiben und immer wieder zu schauen, was passt gerade, was nicht, was gefällt mir, was nicht und wo sehe ich mich eher. Und dann kommen die sogenannten Zufälle im Außen, die kommen und man sieht, wow, okay, das passt doch ganz genau zu der Vision, die ich hatte. Da schnappe ich mir das jetzt und schon funktioniert es. Ja. Also Fokus setzen und dadurch kann ich das Leben kreieren und schöpfen.
Das ist immer ein Gesetz der Resonanz auch, gell? Was ja bekannt ist oder was, glaube ich, jeder mittlerweile schon, also kennt jeder, glaube ich, ja, jetzt mittlerweile. Genau. Und glauben Sie immer, es ist so esoterisch. Aber ja, also man sieht das an, was man halt möchte. Das kann man schon auch beobachten. Ja.
Absolut. Habe ich immer so gesehen, weil letztendlich sind wir energetische Wesen. Wir sind nicht nur Materie, sondern es ist ein Energiefeld hier. Und dieses Energiefeld kann man ja auch messen, mit Photonenabstrahlung, so dass man wie so eine Art, ich sage jetzt mal Aura dazu, auch sieht und fühlt. Und mit diesem Energiefeld, so ähnlich wie die Erde ein Energiefeld hat, haben wir was auf andere Art und Weise, aber damit sind wir in Kontakt mit anderen Menschen. Das ist nicht so, dass das Energiefeld 10 Zentimeter hat und stoppt, sondern es geht unendlich weit. Es dünnt eben immer mehr aus und ist hier am stärksten. Mhm. Aber wir sind in Verbindung mit allen Menschen um uns herum. Und wenn wir Gedanken und Gefühle haben, die gewisse Frequenzen haben, dann zieht es natürlich gleiche Gedanken und Gefühle an. Und wenn ich jetzt positive Gedanken habe, Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, welch Wunder, das sind auch die ganzen Philosophien von Spiritualität. Jeder geht in Richtung Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit. Jede spirituelle Disziplin und jedes Urvolk hat auch diese Werte. Also von daher, warum? Weil es eine sehr, sehr hohe Schwingung ist, die dann in unserem Feld ist. Und dadurch ziehen wir ähnliche Dinge an in der gleichen Schwingung. Andersrum, wenn ich jetzt irgendwie dauernd in Wut bin oder Hass oder Eifersucht oder Neid, dann ist es eine sehr tiefe Schwingung. Und dann ziehe ich eben sowas an. Dann zeigt mir die Welt immer wieder, dass ich recht habe, wütend zu sein, dass ich recht habe, neidisch zu sein. Dann bringt mir einfach die Sachen, die ich nicht will, weil ich dagegen kämpfe. Und von daher ist der wichtigste Schritt, meine Energie immer wieder anzuheben, immer wieder zu schauen, für was kann ich dankbar sein, wie sind meine Glaubenssätze über mich selbst und wie kann ich anderen Menschen vielleicht weiterhelfen oder unterstützen. Das ist dann Liebe oder Nächstenliebe. Dadurch erhöhe ich meine eigene Schwingung und ziehe dann auch wieder neue Dinge an, die dazu passen. Ja. Ja, also die Schwingung ist sehr wichtig.
Und so kreiert man dann auch ein Umfeld. Also irgendwann hat man dann so eine Handvoll gute Freunde, die gleich ticken auch irgendwie. Ja. Viele sagen dann, es ist eine Bubble, okay, gut. Aber wenn man entscheiden kann zwischen dieser Bubble und vielleicht eine negative Bubble, dann bin ich gerne in dieser. So. Aber es ist halt oft so, ja, dass man wirklich so das Umfeld sich dann anpasst. Ja. Und oft ist es so, vielleicht ist man im falschen Umfeld. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nur mal zu verstehen, so wenn man sich nicht ganz wohl fühlt da, wenn man vielleicht eh anders tickt und so, da kann man, ja, kann man vielleicht das so ein bisschen aussortieren oder wie siehst du das, um das so ein bisschen zu pushen, eigene Entwicklung?
Sehe ich ganz ähnlich, wie du es eben gesagt hast. Ich hatte da eine schöne Liste für mich immer gemacht, das war die Plus- und Minusliste. Da habe ich mir auf der Plusliste geschrieben, welche Dinge geben mir Energie in meinem Leben. Und dann bin ich einfach mal durchs Leben durch. Aha, wie ist es in meiner Freizeit, in meinem Job? Welche Menschen sind in meinem Umfeld? Bei wem fühle ich mich danach besser und bei wem fühle ich mich komisch? Wer zieht mir Energie? Die habe ich dann auf die rechte Seite geschrieben. Und dann habe ich mir immer wieder überlegt, wie kann ich die Dinge auf der linken Seite verstärken in meinem Leben? Das heißt, wen kann ich vielleicht öfter treffen? Wo investiere ich mehr Zeit? Und wen zum Beispiel von der negativen Seite kann ich aus meinem Leben eher raustun? Oder wenn irgendwo unterschwellige Konflikte sind, dann spreche ich vielleicht mit der Person und kläre irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, damit diese Energie einfach anders ist. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich mich einfach langsam immer mehr zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, das beeinflusst mich nicht so, wie ich es eigentlich hätte, wie es für beide dann letztendlich auch was bringt am Ende. Und so hat sich mein Leben immer wieder geändert und immer wieder neue Leute und andere weg. Und der Core ist aber lustigerweise immer geblieben. So 5, 6 Freunde, die jetzt immer noch da sind, das ist das Schöne dabei. Ja,
die werden immer bleiben. Ja, aber da weiß man es auch irgendwie, die bleiben ein Leben lang. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, dass halt manche Menschen sind einfach nur für eine Zeit lang da und haben einem dann aber auch wieder was beigebracht. Da gibt es so Kehrtwerbe, wie du sagst.
So ist es. Man gibt sich immer was gegenseitig, wenn man in Kontakt ist, aber das heißt noch lange nicht, dass das ewig so sein muss. Oder nur, weil man vor 10 Jahren mal die ewige Freundschaft geschworen hat, heißt es auch nicht, dass man jetzt ewig immer zusammen sein muss und Dinge tun muss. Mhm. Wenn es sich einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dann sollte man da auch ein bisschen loslassen an der Stelle.
Ja, damit alles einfach im Fluss bleibt. Das ist ja bei vielen Dingen so, weil ja, dann eben lebt sich sehr leichter, weil ich ja dann nicht immer im Widerstand bin oder was festhalte, was gar nicht mehr sein muss. Ja. Das lernen wir jetzt übrigens auch immer mehr. Ich glaube, gerade jetzt lernen wir das Loslassen vom Alten und von Dingen, die vielleicht gar nicht mehr Bestand haben, umso mehr, was auch Angst machen kann. Also es ist selbstverständlich. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Hat uns wirklich Spaß gemacht und wieder viel mitgenommen und zum Schluss fragen wir einfach immer noch, ob der Speaker noch was loswerden möchte, ob noch irgendwas ist, wo du denkst, das möchte ich gerne den Zuschauern noch mitgeben.
Du hast so viel erlebt oder so viel Wissen auch und ich glaube, du kannst es ganz gut auf den Punkt bringen, so was sind wirklich diese Essentials jetzt so, um was geht es eigentlich?
Also, was geht es jetzt eigentlich?
Was ist so der wichtigste Rat? Sagen wir mal so.
Ja, der wichtigste Rat wäre, dass die innere Gelassenheit völlig unabhängig ist von dem, was im Außen ist. Und das kann man trainieren, da kann man wirklich tiefer gehen, indem man mit sich arbeitet, seine Wunden anschaut, Glaubenssätze, Triggerpunkte und dadurch kommt man da schon immer tiefer. Und so das i-Tüpfelchen, die Sahne drauf ist, wenn ich tatsächlich erkenne, wer oder was ich wirklich bin. In dem Moment löst sich diese Illusion des Egos auf und wird erkannt und dann ist das Leben einfach nur ein reiner Flow. Dann gibt es keine Bewertung mehr, dann gibt es keine Erwartung mehr, wie das Leben jetzt zu mir sein muss und was es mir bringen muss, sondern das Leben lebt sich dann durch dich, durch mich. Und es ist einfach nur Fülle da, wenn man es aus der Richtung sieht, weil einfach keine Erwartung da ist. Natürlich hat das Leben nicht nur Hochs zu bieten und nicht nur glücklich sein zu bieten. Aber in dem Moment, wenn man loslässt, wenn man dem Leben vertraut, ist so eine innere Zufriedenheit da, dass es schon gar nicht mehr wichtig ist, was im Außen ist. Diese Zufriedenheit ist immer da, die Fülle ist immer da. Es spielt dann keine Rolle mehr, was das Leben im Außen macht. Das ist das Schöne daran. Also das ist möglich. wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, mit dem, was man wirklich ist. Ja.
Gibt es dann eigentlich keine Ziele mehr? Kann das sein? Oder ist es trotzdem sinnvoll, sich Ziele zu setzen? Oder ist das eher so ein Nachlaufen?
Kann ich mal von mir sprechen? Bei mir ist es so, dass ich bis vor 5, 6 Jahren Ziele hatte und mich da eben jährlich hingesetzt habe und neue Ziele, Visionen aufgebaut hat. Und dann sind diese Ziele weggefallen, weil es sich jetzt komplett geändert hat in Richtung Fließen mit dem Leben.
Ja.
Heißt, dass sich auch wieder viel ändert, aber eben komplett ohne Erwartung, wo mein Leben jetzt hinlaufen muss in den nächsten paar Jahren, sondern es kommen Begegnungen, es kommen Menschen, es kommen Ideen, ja, und dann springe ich aufs eine drauf, aufs andere nicht. Und das ist, entwickelt sich irgendwie generisch und ist auch super spannend an der Stelle. Aber letztendlich könnte man theoretisch auch Ziele und Visionen haben. Allerdings das Wichtigste, no attachment to the outcome. Das heißt, ich mache vielleicht eine Ziel- und Visionsplanung, aber ich lasse komplett los, weil ich weiß, ich habe es eh nicht in der Kontrolle, ob das Leben mir jetzt genau meine Ziele erfüllt oder nicht, sondern ich bin einfach relaxed, okay, gehe ich mal in dem Weg noch ein Stück länger, auf dem Weg noch ein Stück länger und schau mal, was hier kommt. Wenn nicht, okay, das Leben bringt mir was anderes, dann wechsle ich auf einen anderen Weg. Es ist so eine Leichtigkeit dabei.
Ja, das ist, wenn du das nur sagst, kriegt man so einen inneren Frieden und so eine Entspanntheit dabei.
Genau. Super relaxed. Man kann Ziele haben, aber spielerisch. Ja, so nach dem Motto, ich habe eigentlich auf einer Ebene einen freien Willen, aber auf der höchsten Ebene eben nicht. Da geschieht alles, was geschehen soll, sowieso. Dein Wille geschehe, würden die Christen sagen. Alleine das ist schon entspannend genug.
Genau, ja.
Auch nicht enttäuscht werden, wenn das Ziel nicht erreicht ist. Also das wäre
genau.
Ja.
Das nimmt auch
wieder
genau das.
Genau das. Ja. Herzlichen Dank, das war nochmal schöne Abschlussrunde.
Danke, ja.
Dankeschön.
Danke euch beiden, ganz tolle Fragen.
Ja, danke.